Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Menschen in der Türkei erleben gerade eine neue große Verhaftungswelle von Oppositionellen. Istanbul sei im Ausnahmezustand, heißt es heute Abend. Wir fragen den Journalisten Deniz Yücel nach seiner Einschätzung der Lage. Dann machen wir neugierig auf ein feministisches Osteuropa-Festival in Berlin und auf neue Kinofilme dieser Woche. Tom Tykwers Das Licht und ein Biopic über die Künstlerin Niki de Saint-Phalle. In der Türkei gibt es erneut eine große Verhaftungswelle, im Visier Gegner von Präsident Erdogan. Heute traf es den Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu und viele seiner Mitarbeiter, wenige Tage bevor er von der größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen CHP, zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden sollte. Aus Sorge vor Protesten wurde für Istanbul ein viertägiges Versammlungsverbot erlassen, doch daran halten sich viele nicht, wie Uwe Lüb berichtet.
Tausende Menschen durchbrechen eine Polizeisperre an der Istanbul-Universität. Die überwiegend Studierenden sind aufgebracht. Die Festnahme von Istanbuls CHP-Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu und rund 100 Mitarbeitenden und Beratern empört viele Menschen. In Mula im Südwesten der Türkei kommt es bei Protesten zu Festnahmen. In Istanbul wendet sich der Vorsitzende der CHP, Özgür Özel, an die Menschen. Vor dem Rathaus, dem Amtssitz İmamoğlu's, findet er harte Worte. Das ist ein Putschversuch. Vor Wochen habe ich in einer Fraktionssitzung erklärt, dass ein Putschmechanismus in Gang gesetzt wurde. Ich habe erklärt, dass dies durch eine politische Marionette geschieht, die angeblich Gerechtigkeit nach Istanbul bringen soll. Mit Marionette meint er Akın Gürlek, den Oberstaatsanwalt Istanbuls. Özel hat ihn schon früher mobile Guillotine genannt, weil er als Richter an verschiedene Orte geschickt worden sei, um dort gewünschte Urteile zu fällen. Vor einem halben Jahr sei er mit der Stelle des Oberstaatsanwalts in Istanbul belohnt worden und handle im Interesse von Präsident Recep Tayyip Erdogan. In Wahrheit, so Özel, stecke der nämlich hinter allem. Er habe die Niederlage bei den Kommunalwahlen vor einem Jahr nicht verkraftet. Das ruft Erdogans Justizminister Yılmaz Tunç auf den Plan. In Ankara wettert er vor Journalisten. Liebe Freunde, die von der Justiz eingeleiteten Ermittlungen und Prozesse mit unserem Präsidenten in Verbindung zu bringen, ist, gelinde gesagt, eine Frechheit und Unverschämtheit. Frechheit oder nicht, İmamoğlu wird schon länger mit Verfahren überzogen. Im Mittelpunkt stehen nun Vorwürfe der Korruption und des Amtsmissbrauchs bis hin zu Unterstützung von Terrorismus. Dahinter stehen angebliche Wahlabsprachen zugunsten seiner CHP. Die prokurdische DEM soll ihn unterstützt haben. Dafür seien Funktionären der als terroristisch eingestuften PKK Ämter in der Stadtverwaltung zugeschanzt worden. Was an all dem dran ist, werde aufgeklärt, verspricht Justizminister Yılmaz Tunç. Die Türkei sei ein Rechtsstaat. Daran glauben viele im Land nicht mehr, so wie dieser Mann. Er sagt der ARD, heute wurde die Demokratie außer Kraft gesetzt. Wenn grundlegende Freiheiten aufgehoben werden, kann jeder vor Gericht gestellt werden. Das ist hier der Fall. Veröffentlichen Sie das ruhig, auch in Deutschland. Es macht keinen Unterschied.
Auch am Abend sind in Istanbul trotz des Demonstrationsverbots tausende Menschen vor die Stadtverwaltung gezogen. Wir sind mit dem Journalisten Deniz Yücel verabredet, Sprecher des PEN Berlin. Guten Abend, Herr Yücel.
Guten Abend, Frau Bürger.
Kritiker sprechen von einem zivilen Putsch, von einem weiteren Schritt in Richtung Autokratie. Erdogan hat ja schon mehrfach Bürgermeister der Opposition aus dem Amt vertrieben. Hat der heutige Tag, also die aktuelle Verhaftungswelle, nochmal eine neue Dimension?
Naja, also im Moment ist es noch falsch, von Verhaftung zu reden, streng genommen.
Festnahmen.
Genau. Und seine Mitarbeiter, auch zum Teil auch Bezirksbürgermeister von Istanbul, sitzen in Polizeigewahrsam bei Ermittlungen, die mehr als einen Beschuldigten betreffen, kann der Polizeigewahrsam für 4 Tage, bis zu 4 Tage dauern. Deswegen auch die Demonstrationsverbot für 4 Tage bis Sonntag, genau bis zu dem Termin, an dem die größte Oppositionspartei, die CHP, İmamoğlu zum Präsidentschaftskandidaten küren wollte. Und er ist noch nicht verhaftet, aber nach alledem, nach diesem Vorgehen, es würde mich sehr überraschen, wenn Samstagabend oder Sonntag früh, so kurz vor Ablauf dieser Frist, das Untersuchungsgericht gegen Ekrem İmamoğlu zu irgendeinem anderen Urteil gelangen sollte als die Untersuchungshaft. Natürlich gab es das in den letzten Jahren immer wieder, aber es spielte sich halt ein bisschen weiter abseits ab, und zwar in den kurdischen Gebieten. Ahmet Türk wurde in den letzten 8 Jahren 3-mal als Oberbürgermeister von Mardin abgesetzt, der zweitgrößten Stadt der kurdischen Gebiete, aber das traf halt die Kurden. In der letzten Zeit gab es auch einige ähnliche Übergriffe auf den demokratischen Wählerwillen, auf demokratisch gewählte Bürgermeister in Istanbul auf Bezirksebene. Sich Ekrem İmamoğlu vorzugreifen, ist aber nochmal eine weitere, das ist nochmal eine Eskalationsstufe, weil wir hier nicht nur von dem Bürgermeister der mit Abstand größten Stadt der Türkei, wirtschaftlich, kulturell in jeder Hinsicht bedeutendste Metropole der Türkei reden, sondern von dem aussichtsreichsten oder dem einzigen, vielleicht sogar einzigen aussichtsreichen Kontrahenten von Tayyip Erdogan bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Darum geht es hier. Und es geht allein darum, diesen Kandidaten abzuschießen. Und das, was gerade im Beitrag auch zu hören war, das Gerede vom türkischen Justizminister über den Rechtsstaat Türkei, das ist wirklich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich manchmal rege ich mich über sowas immer noch auf. Und dann finde ich es auch immer wieder nur lustig, wie diese Leute, diese Behauptung, die wirklich an die sie auch selber nicht glauben, immer wieder mit derselben Dreistigkeit und Frechheit behaupten können, die Türkei sei ein Rechtsstaat, die Türkei ist eine Bananenrepublik geworden unter Tayyip Erdogan. Und es gab noch nie in der Geschichte der Türkei, inklusive der Zeiten, in denen das Militär an der Macht war, gab es noch nie eine Justiz, die derart verlumpt war, die derart zum Instrument eines Gangsterregimes war, wie die türkische Justiz der Gegenwart.
Viele Social-Media-Kanäle waren heute nur eingeschränkt nutzbar. Das Internet wurde gedrosselt. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung? Also in der Welt online haben Sie heute Abend geschrieben, so werden Helden geboren. Das klingt, als seien Sie sicher oder ziemlich sicher, dass die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters, dass es ihn tatsächlich, die Festnahme ihn tatsächlich stärken könnte.
Ja, das ist ja die türkische Geschichte, gibt mehrere solcher Beispiele, und das Prominente ist natürlich Tayyip Erdogan selber. Also, wo natürlich zwei Sachen zusammenkommen müssen. Das eine ist sozusagen das Vorgehen von Machthabern, die einen aufstrebenden, charismatischen, beliebten Politiker mit allen Mitteln, auch mit unlauteren Mitteln, dessen Aufstieg verhindern wollen, absetzen, verhaften und dadurch ihn eigentlich noch größer machen. Aber das zweite, was natürlich auch dazukommen muss, ist, dass dieser Bewerber nicht klein beigibt, sondern seiner Linie treu bleibt und Widerstand leistet und kämpferisch bleibt. Und das hat İmamoğlu auch gestern, das kam in dem Beitrag eben nicht vor, aber der hat ja noch kurz, als die Polizei draußen vor der Tür steht, hat er dieses wunderbare Video aufgenommen, in seinem Schlafzimmer offensichtlich, wo er sich die Krawatte zubindet und sagt, erzählt, was Sache ist, draußen steht die Polizei, aber er wird sich nicht beugen, und das immer noch in einer sehr mit ruhiger, sanfter Stimme. Und natürlich ist durch Machtmann, so wie Erdogans Gegner bei dem Versuch, ihn von der Macht fernzuhalten, ihn erst recht an die Macht getragen haben, könnte İmamoğlu etwas Ähnliches passieren. Der Unterschied, und deswegen bin ich mir dann auch nicht so sicher, so endet auch mein Kommentar in der Welt, es gibt heute, die Weltlage ist eine andere, der Zeitgeist ist eine andere, die internationale Konjunktur ist eine andere. Also als die AKP dann, die Erdogan dann mit seinem Weg Mitstreitern Anfang der Nullerjahre gründete, als sie zum ersten Mal bei der Parlamentswahl antrat, Ende 2002, hatte Erdogan noch ein Politikverbot infolge seiner Haftstrafe. Der stand gar nicht auf der Liste. Und trotzdem, 5 Monate später, war Ministerpräsident, weil das alte Regime es einfach nicht mehr verhindern konnte. Weder gegenüber dem Ausland noch intern im Land war der Druck zu groß. Und heute ist die Situation eine andere, allein mit Blick auf die USA, wo der amerikanische Präsident die Kettensäge an den Rechtsstaat anlegt, aber auch in Europa. Es ändern sich auch die Prioritäten, europäische Sicherheit, also durch den Ukraine-Krieg, Syrien und so weiter, hat in dem ganzen Kontext eine wichtige Rolle für Europa, auch eine geostrategische, und das weiß Erdogan sehr geschickt einzusetzen, und dass da ein großer Druck aus Europa oder dem Westen kommen könnte, der dann auch noch selber sich um die eigene Glaubwürdigkeit auch in vielerlei Hinsicht gebracht hat. Damit glaube ich eher nicht. Und das ist ein Unterschied. Und deswegen glaube ich auch nicht, also das, was bei Erdogan einmal funktioniert hat, wird sich nicht direkt ob Imamoglu so übertragen lassen. Es könnte so kommen, aber es muss nicht.
Viele Menschen fürchten weitere Repressionen. Wie schätzen Sie in diesem Moment die Zivilgesellschaft ein?
Ich war ein bisschen überrascht. Das waren die größten Demonstrationen seit längerer Zeit in der Türkei, die wir heute gesehen haben. Und im Vergleich zu der Friedhofsruhe, einer Diktatur, die Erdogan tatsächlich mit seinen Schergen der Justiz und der Polizei in den letzten Jahren durchgesetzt hat, gemessen an dieser Friedhofsruhe der letzten Jahre, war das beachtlich. Aber gemessen an Protesten gegen die Erdogan-Regierung, die Türkei in schon etwas zurückliegender Zeit erlebt hat, gemessen an der Bedeutung dieses Tages, war es dann, das muss man ehrlich sagen, dann auch wiederum nicht so viel. Ein paar tausend Leute ist nicht wenig, aber Istanbul hat 15 Millionen Einwohner. Beim Gezi-Aufstand waren an den höchsten Tagen in Istanbul bis zu 1 Million Leute auf der Straße. Das ist eine andere, diese Dimension, davon sind wir weit entfernt. Ich glaube, die türkische Gesellschaft ist von diesem Regime, es ist eingeschüchtert. Es ist ein Regime, dem nichts einen Halt gibt, der jeden, alles und jeden verhaften kann. Heute wurde sicher auch, ich glaube nicht ganz zufällig, wurde einer der bekanntesten Journalisten der Türkei, Ismail Saymaz, wurde heute festgenommen, vorgeworfen wurden in irgendwelche Tweets, die er während des Gezi-Protests von 2013 geschrieben hat. Das ist nicht nur die fortgesetzte Rache an den Gezi-Protesten, sondern Gezi bedeutet auch, diese Sachen hervorzukramen, bedeutet auch, was kann hier jeden treffen, weil jeder, zumindest jeder, der damals ungefähr mindestens 16 war, und hat in der Türkei und irgendwie oppositionell hat dazu was geschrieben. Das heißt, es kann gegen jeden etwas vorgekramt werden. Und selbst wenn man nichts findet, zu Gezi-Zeiten findet man was. Und ich fürchte, dass das der Auftakt sein könnte, eine Repressionswelle gegen die Opposition, gegen Medien, gegen Journalisten, gegen die Zivilgesellschaft. Ja, die dem ähnlich nach dem Putschversuch 2016 im Zuge des Ausnahmezustandes, wie das jetzige System, das Präsidialsystem, das Verfassungsreferendum unter diesen Bedingungen eines extremen Drucks durchgeführt. Erdogan gewann so die Wahl 2018. Jetzt steht er vor dem Problem, dass die Verfassung ihm keine dritte Amtszeit erlaubt. Er möchte aber unbedingt eine dritte Amtszeit. Und ich fürchte, bis dahin könnte das für die Türkei noch übler werden, als es im Moment der Fall ist. Also ich fürchte, es ist erst der Anfang einer großen Repressionswelle gegen eines Regimes, das nichts zu verlieren hat und leider auch nichts zu befürchten hat, jedenfalls keine Kritik, keinen Druck aus dem Ausland.
Der Journalist Deniz Yücel, Sprecher des PEN Berlin, über die aktuelle Festnahmewelle in der Türkei. Ich danke für Ihre Zeit, Herr Yücel.
Ich danke, Frau Bürger.
Wir erleben ja gerade weltweit einen Backlash in Sachen Feminismus. Eine Zeit, in der selbst ein Mark Zuckerberg mit den Worten vorprescht, wir brauchen mehr aggressive Männlichkeit. Wie aber stellt sich die Situation von Feministinnen in Mittel- und Osteuropa dar? Darum geht's bei einem feministischen Festival im Berliner Theater Hebbel am Ufer. Vor 2 Jahren wurde das als Format mit klarer politischer Botschaft gegründet, diesmal also fokussiert auf feministische Kämpfe im postsozialistischen Europa. Enne Quinones gehört zum Leitungsteam des Hebbel am Ufer und hat das Festival mitkuratiert. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das diesjährige Motto ist Every Day. Das war ein Slogan auf den Demonstrationen im Sommer 2020 auf den Straßen von Minsk. Was war typisch an dem Protest in Belarus, dass Sie sich diesen Slogan jetzt gegriffen haben?
Also es ging darum, dass Frauen da sehr im Zentrum standen und die Proteste auch mit sehr befördert haben im Hinblick auf Solidarität, Nachbarinnen, die sich verbinden, Communities, die sich zusammenfinden. Und wir haben dann auch mit Olga Sparaga schon länger Kontakt und haben mit Olga dann auch mehrfach uns ausgetauscht. Sie hat ein Buch geschrieben, Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Also hat auch noch mal darauf Bezug genommen, dass eben diese Proteste sehr geprägt waren von den Frauen und jungen Leuten, die sich dann auch sehr eng damit verbunden haben, mit dem, was dort auf den Straßen dann passiert ist. Und wenn man sich dann noch mal zurückerinnert an die Wahl, die dann stattgefunden hat, wo ja Maria Kolesnikova auch sehr zentral als Figur im Zentrum stand, die ja leider jetzt im Gefängnis dort sitzt, dann war das auch eine weibliche Person, die da sehr engagiert für eine Veränderung der Gesellschaft gekämpft hat.
Und wenn wir dieses Wort Everyday beim Wort nehmen, was sind die täglich wiederkehrenden Probleme, die von den eingeladenen Künstlerinnen und Aktivistinnen thematisiert werden? Also wie unterscheiden die sich von denen in westlichen Ländern?
Naja, ich habe ja das Programm zusammen mit der Dramaturgin Maria Rössler kuratiert. Wir haben festgestellt, dass es doch auch darum geht, wie möchte man sich Gesellschaft vorstellen, in was für einer Gesellschaft möchte man leben. Und es geht eher um die Frage, wie kann man das auch in den Alltag einfließen lassen, das miteinander umgehen, wie möchte man solidarisch sein. All die Generationen, um die es geht, das sind natürlich verschiedene Altersstufen, wenn man so will. Aber es gibt ja auch, und deshalb haben wir das auch im Titel Feministische Kämpfe im postsozialistischen Europa. Es gibt ja auch eine bestimmte Erfahrung, die alle teilen, nämlich einer anderen Gesellschaftsordnung, also sei es als Kinder von Müttern zum Beispiel oder eben auch in der direkten Erfahrung, wie bei Olga Sparaga zum Beispiel, also Leute, die noch andere Gesellschaftsordnungen kennengelernt haben und die dann auf der Grundlage auch einen anderen Begriff von Gemeinschaft da reinbringen. Frauen waren auch anders im Erwerbsleben einbezogen. Also es gab da auch eine andere Selbstverständlichkeit. Und das hat sich auch ausgewirkt auf die Stellung in der Gesellschaft. Und das fanden wir sehr interessant, dass da auch diese Aspekte nach wie vor eine Rolle spielen. Und dass es eben auch eher um unheroische Subjekte geht, wenn man so will.
Kann man denn überhaupt von den Osteuropäerinnen reden? Also ist die Situation in Polen, in Moldawien oder Rumänien nicht ganz anders als etwa jetzt in der vom Krieg gebeutelten Ukraine?
Das ist sicher richtig, aber es gibt, glaube ich, trotzdem eine grundsätzliche Verbundenheit eben in dieser Erfahrung, was ich gerade meinte, dass es also ein anderes politisches System gab, aus dem man kommt und wo man auch bestimmte Erfahrungen teilen kann in der Sozialisation, dass sich da doch auch im politischen und geschichtlichen Umfeld, wenn man das so nennen kann, dass sich da bestimmte Dinge auch miteinander verbinden. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine nicht vergleichbar mit der Situation jetzt in Ungarn, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite gibt es eine bestimmte geschichtliche Erinnerung oder eben auch tatsächlich Erfahrung, die sich schon noch bis heute auswirkt.
Aber macht das den feministischen Kampf leichter oder erschwert es ihn?
Naja, sagen wir mal so. Also es ist ja doch eine sehr komplizierte Situation weltweit gerade. Es ist jetzt generell schwierig, feministische Positionen durchzusetzen. Also es hat sich einfach verschlechtert, die Situation. Es ist vielerorts so, dass eben autoritäre Politik gemacht wird, also wie es auch zum Beispiel in Belarus ist, dass die Regierung trotz dieser Proteste an der Macht geblieben ist, dass also die Leute sich da auch mit Dingen rumschlagen müssen, die sie dazu bringen, ins Exil zu gehen. Deshalb ist es natürlich für viele einfach auch sehr schwierig, überhaupt erstmal den Alltag zu organisieren und dann auch noch zu kämpfen, beziehungsweise feministische Positionen durchsetzen zu wollen in der eigenen Realität. Ist natürlich auch immer wieder eine Frage von Kraft und Energie und wie man sich da auch verbünden kann mit Gleichgesinnten. Aber es bleibt und wird leider auch nicht einfacher.
Vielleicht können Sie noch umreißen, ohne jetzt lauter Namen zu nennen, die wir wahrscheinlich nicht kennen, wen Sie eingeladen haben, was das Festival bietet.
Ich hoffe, den einen Namen kennen Sie vielleicht doch. Nicoletta Isinenko und Teatros Ballatorie. Das HAU arbeitet mit dieser Gruppe seit 2012 zusammen, also schon sehr lange. Und sie ist mittlerweile eine sehr renommierte Autorin und Regisseurin mit ihrem Kollektiv eben auch international unterwegs.
Aus der Republik Moldau.
genau aus der Republik Moldau. Und auch hier geht es wieder darum zu gucken, wer schreibt die Geschichte, wer spricht, wie kann man da auch andere Sichtweisen, aber vor allem auch andere Personen, in dem Falle natürlich Frauen, ins Spiel bringen, deren utopischen Gedanken, wie man sich Gesellschaft eben anders denken kann. Und das mit einer wirklich ganz tollen Text- und Soundcollage verbunden, also von den drei Performerinnen auf der Bühne. Das ist ein sehr bemerkenswerter Abend, der da jetzt übermorgen Premiere haben wird im H1.
Und ansonsten ist es ansonsten vor allem Theaterperformance oder auch Lectures, Lesungen, Diskussionen?
Also wir haben eine Installation von Selma Selman. Das sind Videos, die man sehen kann. Sie hat mit ihrer Familie eine Aktion gemacht, indem sie Mercedes, also die Autos, zerlegt. Das kommt auch aus ihrer Geschichte des Altmetallsammelns in ihrer Familie. Sie hat einen Romnia-Hintergrund in Ex-Jugoslawien. Also es sind überwiegend Theater- und performative Arbeiten. Es gibt aber auch Gespräche und Konzerte. Und insofern sind es eben sehr verschiedene künstlerische Mittel, die hier vorgestellt werden. Gerne immer in der Originalsprache, in der es auch entstanden ist und entsprechend übertitelt, sodass man dann auch sowohl für eine Community, die hier in der Stadt ist oder die hier herkommt, um sich das anzuschauen, als auch eben mit den Übertiteln dann für die Leute, die das hier sehen möchten in Englisch und Deutsch, dass wir da ein breites Publikum erreichen können.
Das Festival Everyday, feministische Kämpfe im postsozialistischen Europa. Los geht's am Freitag bis zum 29. März im Berliner Hebbel am Ufer in allen vier Spielstätten des HAU. Co-Kuratorin ist Anne Quiñones. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Um die Schneewittchen-Neuverfilmung von Disney gibt es weiter Kontroversen. Die Schauspielerin Gal Gadot, die eine Hauptrolle spielt, ist als erste Israelin mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame geehrt worden. Allerdings kam es bei der Zeremonie zu Protesten. Wie die Los Angeles Times schreibt, stürmten pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten den Bürgersteig, kurz bevor die Ehrung begann. Gadot, die als gebürtige Israelin in der Armee ihres Landes diente, hat sich seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 immer wieder für Israel eingesetzt. Im März erhielt sie einen Preis der Anti-Defamation League. Die US-Organisation tritt gegen die Diskriminierung und Diffamierung von Juden ein. Wie weit darf US-Präsident Donald Trump mit seinen radikalen Kürzungen gehen? Damit befassen sich bereits mehrere Gerichte. Nun wehrt sich auch der Sender Radio Free Europe juristisch gegen eine existenzbedrohende Mittelkürzung. Der US-Auslandssender mit Sitz in Prag klagt gegen die Mutterbehörde in den Vereinigten Staaten. Sie hatte die Finanzierung aufgekündigt.
Dies sei rechtswidrig, argumentiert der Sender und fordert eine einstweilige Verfügung. Denn die Gelder seien vom US-Kongress bewilligt worden. Die Klage des traditionsreichen Senders richtet sich auch gegen die neue Trump-freundliche Führung der Behörde. US-Regierungsberater Elon Musk hatte vor einem Monat gefordert, Radio Free Europe zu schließen.
Marianne Alweis berichtete. Der Mülheimer Dramatikerpreis zählt zu den renommiertesten deutschsprachigen Theaterwettbewerben. In diesem Jahr, bei der 50. Ausgabe, ist wieder ein Stück der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek nominiert. Gezeigt wird Asche in einer Inszenierung des Thalia-Theaters in Hamburg. Das Stück ist eine Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, ausgelöst vom Tod von Jelineks Ehemann. Das sagte die Leiterin der Theatertage, Stefanie Steinberg, bei der Vorstellung des Programms in Mülheim an der Ruhr. Insgesamt sind 7 neue Stücke deutschsprachiger Gegenwartsdramatik für Erwachsene und 5 für Kinder nominiert. Die Österreicherin Jelinek ist bereits zum 23. Mal nominiert. 4-mal hat sie den Preis gewonnen. Der Roman Innerstädtischer Tod des Schriftstellers Christoph Peters sorgt schon seit geraumer Zeit für Aufsehen. Ein Galeristenpaar will ihn immer noch verbieten lassen. Doch die Eheleute sind erneut vor Gericht gescheitert. Sie hatten Beschwerde gegen eine erste Entscheidung zu ihren Ungunsten eingelegt. Diese Beschwerde wurde aber in einem Eilverfahren des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg abgewiesen, teilte eine Sprecherin mit. Zum Hintergrund: Das Berliner Galeristenpaar König glaubt, sich in dem Buch Innerstädtischer Tod wiederzuerkennen und sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Beide Gerichte bestätigen zwar Parallelen zwischen Fiktion und Realität, diese reichten für die Annahme einer Persönlichkeitsrechtsverletzung aber nicht aus, hieß es.
Er war der Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale, Das Licht von Tom Tykwer. Die Kritiken waren ganz schön kontrovers, es gab Verrisse, aber durchaus auch Anerkennung. An diesem Donnerstag kommt der Film jetzt regulär in die Kinos und steht somit am Anfang von Jörg Taschmanns Auswahl der Filme der Woche. Hallo, willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Der Film hat bei der Berlinale wirklich polarisiert. 10 Jahre hatte Tom Tykwer ja an der Fernsehserie Babylon Berlin gearbeitet. Nun wieder ein großer Kinofilm von ihm. Wie geht's Ihnen? Hat Sie das Licht überzeugt oder nicht?
Nun, ich finde ja, dass der Tom Tykwer ein Filmemacher ist, der wirklich große Bilder für die Leinwand schafft, der Kino liebt. Aber er ist eben auch ein Regisseur, bei dem die Form eigentlich immer über dem Inhalt steht, immer beeindruckender als eben die Geschichten. Das hat er in Filmen wie Lola Rent oder Das Parfüm, die ja keine realistischen, sozialkritischen oder politischen Stoffe sind, eben schon gemacht. Und sein Kosmos war immer Film als Gesamtkunstwerk, als Überwältigungskino. Und er gehört eben zu den Filmemachern, die auch sehr schön, sehr treffend über das Kino reflektieren. Und alle seine Stärken und Schwächen kommen nun exemplarisch in das Licht hervor. Es ist ein grandios inszeniertes Epos, das an einer sehr schwachen Story krankt. Es geht um eine Berliner Wohlstandsfamilie. Der von Lars Eidinger verkörperte Vater Tim arbeitet für ein großes neoliberales Werbeunternehmen. Die Mutter Milena, von Nicolette Krebitz gespielt, will in Afrika mit deutschen Fördergeldern ein großes Theaterprojekt stemmen. Und beide haben fast erwachsene Zwillingskinder und die machen ihnen Vorwürfe.
Wir sind das Musterbeispiel einer Familie, an der diese Welt zugrunde geht. Wir leben egoistisch und ignorant und verschwenderisch und vulgär.
Ja, wir heizen mit Gas, das wir verteufeln. Wir haben ein Ferienhaus, wo keiner mehr hin will. Mama steigt 5-mal im Monat ins Flugzeug, während Papa in die Welt rausposaunt, dass Fliegen gesetzlich strafbar gemacht werden soll.
Wir nutzen hemmungslos alle Privileges, die weiße, reiche Mehrfachverdiener in der westlichen Welt genießen.
Wir bestellen Bio-Wein bei Amazon, weil der Weinladen um die Ecke pleite gemacht hat. Und der hat pleite gemacht, weil er dann noch Bio-Wein bei Amazon bestellt.
Ja genau, das ist so fucked up.
Ununterbrochen Essen liefern, ich auch.
Ja, und genau aus dieser Diskussion macht dann eben der Vater eine ganz tolle Werbekampagne, indem er all das, was da gesagt wurde, noch einmal neu aufgreift. Und dann stirbt bei dieser Familie eine polnische Putzfrau. Das merkt auch erstmal gar keiner. Die liegt dann ein paar Stunden tot herum. Und dann kommt so eine Zäsur, weil es kommt eine Migrantin aus Syrien neu in diese Familie. Das wird dann leider sehr klischeehaft erzählt, weil das ist so die gute Seele, die eine eher kranke, deutsche, woke Wohlstandsfamilie dann eben heilt.
Aber Sie loben ja Tom Tykwer generell für seine Leistung als Kinoregisseur, der wirklich für die große Leinwand dreht. Woran machen Sie das in diesem Film fest?
Na, es gibt so eine Art Running Gag in diesem Film oder einen Leitfaden. Das ist der Kultsong Bohemian Rhapsody von Queen, der immer wieder ertönt, mitgesungen wird, mitgespielt wird, sogar mitgetanzt wird. Und das kann Tykwer einfach perfekt inszenieren. Dann geht er in die Vollen, schöpft eben aus dem Genrefundus und das ist dann fast schon wie ein Film im Film. Und dann wird dieser Film so schön opernhaft wie Queen selber. Dann ist das Licht verspielt und unterhaltsam. Aber wenn dann eine Lampe, mit der man sich anstrahlt, die große Läuterung bringen soll, wird es eben nicht magisch realistisch, sondern eher esoterisch bemüht. Und zwischen diesen beiden Polen, finde ich, schwankt dieser Film permanent zwischen Größenwahn und großartig. Und eine Prise Realismus durchweht ihn auch. Das haben wir schon an dieser Familiendiskussion gerade gehört, in dem Ausschnitt. Wenn man sich dann eben so verbal fetzt, wenn es um den Generationenkonflikte geht, dann ist das treffend beobachtet. Nur leider missglückt Tom Tykwer dann doch auch noch das Finale, wenn eine Flüchtlingstragödie eher im Stil von Titanic bebildert wird. Und so bleibt es für mich ein Film so zwischen genial und banal, bildgewaltig und naiv, gut gemeint, aber nicht immer gut erzählt.
Tom Tykwer ist Das Licht. Ein weiterer Film, der morgen in die Kinos kommt, ist ein französisches Biopic über die Künstlerin Niki de Saint-Phalle, die Schöpferin dieser Nana-Figuren. Das ist das Regiedebüt der Schauspielerin Céline Sallette. Was erfährt man über Niki de Saint-Phalle?
Also sie nähert sich dieser Figur eben, indem sie ihre Biografie erzählt. Sie ist eine junge Frau, die Schauspielerin werden möchte, 18 Jahre alt, sie ist Mannequin, sie ist sehr schön und sie soll eigentlich auch nur schön sein. Sie ist zweisprachig aufgewachsen, hat in den USA gelebt, eine amerikanische Mutter und einen französischen Vater aus dem alten Adel, heiratet sehr früh, leidet unter so Zwangsvorstellungen, hortet zum Beispiel Messer unter ihrem Bett, wird von ihrem eigenen Mann in die Psychiatrie eingewiesen und dort findet sie dann plötzlich den Zugang zur Kunst, wird kreativ, indem sie sich aus Abfällen bedient und daraus eben irgendwie Kunst macht. Und das ist so eine Art Schnelldiagnose wie von Freud, ein bisschen klischeehaft, wird aber wirklich auch hier grandios gespielt von der Franco-Kanadierin Charlotte Le Bon in der Hauptrolle. Und sie war auch wegen ihrer perfekten Zweisprachigkeit die Idealbesetzung, wie mir die Regisseurin Céline Zadette erzählt hat.
Dann hören wir sie mal.
Ja.
Oui, Charlotte, c'était une évidence depuis que je vois une interview de Nikki.
Charlotte war von Anfang an gesetzt, seitdem ich ein Interview mit Nikki gesehen hatte. Charlotte ähnelt ihr schon physisch. Es konnte niemand anders sein. Hinzu kommt, dass sie auch bildende Künstlerin ist, zweisprachig, über diese doppelte Kultur verfügt. Sie war Model, dann Schauspielerin, auch Regisseurin und sie hat nie die großen Hauptrollen gespielt. Das hat sich nun mit diesem Film für sie geändert.
Le fait qu'elle ait pas eu de grand rôle comme actrice aussi, quelque chose est né pour elle aussi, comme actrice avec le rôle, quoi.
Céline Salette, die durfte ja aus rechtlichen Gründen keine Kunst von Nikki de Saint-Phalle zeigen. Ist das für den Film ein Manko oder vielleicht sogar eine Stärke?
Nun, sie bemüht sich eben zu zeigen, wie aus Catherine, wie sie ja eigentlich hieß, eben die Künstlerin Nikki de Saint-Phalle wird. Und man sieht eben das Porträt einer großen Frau, die mit großen Problemen kämpft, die sich in einer männerdominierten Welt durchsetzen muss. Aber die Kunst als solche bleibt irgendwie nicht greifbar. Man spürt die Künstlerin nicht so wirklich. Und das ist durchaus ein Manko, wie ich finde. Und dann gibt es viele Leerstellen in dem Film, zum Beispiel die Beziehung später zu Jean Tinguely, der ja später ihr Mann und Partner geworden ist. Die wird man nur kurz angedeutet, aber eben auch nicht zu Ende erzählt. Und ich finde, da fehlt dem Film etwas oder er setzt zu viel voraus. Es bleibt aber als Frauenporträt ein sehr spannender Film und ist auch sehr gut gespielt.
Das Biopic über Nikki de Saint-Phalle und Tom Tykwer's Das Licht ab Donnerstag in den Kinos. Wir sind vorbereitet. Dank Jörg Teschmann. Wer mal Kleidermotten im Schrank hatte, Silberfischchen im Bad und vielleicht auch Brotkäfer in der Küche, der weiß, wie schwer das ist, die Schädlinge wieder loszuwerden. Haben sich die Tierchen aber erstmal ein Museum erobert, können Schäden in großen Dimensionen entstehen. An Insektensammlungen, an ausgestopften Präparaten, an Herbarien, Büchern und Kunstobjekten. Diesem Problem widmet sich jetzt eine Ausstellung im Naturhistorischen Museum Wien. Titel: Hier nach. Nicht nur der Zahn der Zeit. Museumskäfer, Motten, Schimmel und der Klimawandel. Erarbeitet hat diese Schau der Biologe Pascal Querner, Experte für Museumsschädlinge. Guten Abend, Herr Querner.
Guten Abend.
Geben Sie uns mal eine Vorstellung, wie viele Lebewesen tummeln sich neben den Besuchern in einem Museum wie dem Naturhistorischen in Wien?
Ja, in dem Naturhistorischen Museum ist das eine ganz spezielle Sache. Einerseits gibt es natürlich die üblichen Schädlinge, die wir auch in Wohnungen und in anderen Gebäuden und Museen finden, wie Pelzkäfer, Kleidermotten, manchmal auch Brotkäfer. Aber im Naturhistorischen Museum gibt es noch etwas ganz Spezielles, denn in der Präparation werden Speckkäfer gezüchtet, um aus toten Tieren, kleinen Säugetieren oder Vögel die Skelette herzustellen für die wissenschaftliche Sammlung. Das heißt, eigentlich züchtet das Naturhistorische Museum Tausende von Schädlingen, aber die werden sinnvoll eingesetzt für die wissenschaftliche Sammlung.
Sie haben deshalb auch von einer Hochrisikosammlung gesprochen. Ließe sich denn überhaupt verhindern, dass Schädlinge reinkommen ins Museum?
Nein, in einem historischen Gebäude wie dem Naturhistorischen Museum in Wien ist es wirklich schwierig, auf keine Schädlinge in dem gesamten Gebäude zu finden, weil sich Tiere eben wie die Pelzkäfer auch unterm Parkettboden, wo sich Staub und tote Insekten über die letzten Jahrzehnte angesammelt hat, von der Nahrungsquelle ernähren können. Das heißt, hier gibt es auch eine gewisse Toleranz, dass einzelne Tiere gefunden werden. Aber wie Sie gesagt haben, es ist eine Hochrisikosammlung. Getrocknete Insekten, Herbarbögen, Felle, Federn sind natürlich immer gefährdet von einem Befall. Und dadurch überwachen wir das mit einem Monitoring, mit Insektenfallen sehr genau.
Der Ausstellung ging ein dreijähriges Forschungsprojekt voraus. Was wollten Sie herausfinden?
In dem Forschungsprojekt geht es um den Zusammenhang, wie sich das Außenklima auf das Innenklima von verschiedenen Gebäudetypen auswirken wird. Das sind einerseits historische Gebäude, die nur beheizt werden im Winter, historische Gebäude mit einer vollen Klimatisierung, moderne Kunstdepots und auch alte Bibliotheksräume, die überhaupt keine Klimaregulierung haben. Und wir wollen verstehen, wie sich die Schädlinge und auch Schimmelpilze in diesen unterschiedlichen Gebäuden und den unterschiedlichen Temperaturen entwickeln und werden dann modellieren, wie sich zukünftige Szenarien durch die Klimaveränderung auf die Schädlinge auswirken wird.
Was sind denn da schon neue Erkenntnisse jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandels?
Naja, wir haben zum Beispiel gesehen, dass zum Beispiel kleine Bibliotheksräume in historischen Gebäuden die Feuchtigkeit durch die große Masse an Büchern und Papier erstaunlich gut puffern und dass dort zum Beispiel es nicht zu einem Wachstum von Mikroorganismen kommt, weil die Feuchtigkeit im Papier abgepuffert wird. Und das ist Gott sei Dank ein sehr positives Ergebnis, dass selbst in unklimatisierten Räumlichkeiten, dass es dort nicht zu einem Schimmelwachstum gekommen ist.
Aber die Schädlinge, über die wir eingangs gesprochen haben, die vermehren sich doch wahrscheinlich eher bei der Erderwärmung.
Bei den Insekten, wofür ich verantwortlich bin, ist es natürlich schon so, dass wir sehen, dass in warmen Gebäuden die Tiere früher mit ihrer Aktivität anfangen. Das sind wirklich erstaunliche Ergebnisse, dass zum Beispiel der Brotkäfer von 250 Tage für die Entwicklungszeit bei 27 Grad nur noch um 60 Tage benötigt. Das heißt, durch einen Anstieg der Temperatur verkürzt sich die Entwicklungszeit, die Tiere sind aktiver, sie fressen mehr und sie haben zum Teil auch mehr Nachkommen.
Wie macht man jetzt aus all solchen Erkenntnissen, Ergebnissen eine Ausstellung? Die befallenen Objekte, die können Sie ja wahrscheinlich nicht ausstellen.
Oh doch, das ist eine spezielle Ausstellung geworden, weil wir wirklich viele spektakulär zerfressene Ausstellungsobjekte präsentieren. Wir stellen die einzelnen Schädlinge dazu genau vor, indem wir ganz große Fotos zeigen von den Tieren. Und wir zeigen wirklich das, was normalerweise nicht gezeigt wird, weil viele der Objekte werden normalerweise entsorgt, weil sie eben schon so stark zerfressen wurden. Und in dieser Ausstellung geben wir ihnen Platz und zeigen, wie verheerend die Auswirkungen sein können an Herbarbögen, an getrockneten Insektensammlungen. Wir haben ein historisches Buch, wo der Bucheinband zum Beispiel vom Brotkäfer komplett zerfressen wurde. Und diese Objekte sind in gewisser Weise skurril.
Ja, auch ein bisschen unappetitlich.
Ja, aber das gehört dazu, weil wir wollen einfach wirklich zeigen, was die Realität ist und auch um zu zeigen, was bedeutet, dass ein Museum wie dem Naturhistorischen Museum muss einen großen Aufwand betreiben, um die Sammlung vor Insektenbefall zu schützen und auch, dass sich eben das durch den Klimawandel weiter verstärken wird, dass dieses Problem eher in der Zukunft größer wird.
Was können denn Museen heute zur Schädlingsbekämpfung tun? Also den Naphthalingeruch von Mottenkugeln, den wollen Museumsbesucher ja nicht unbedingt in der Nase haben. Und Gift sollte es auch nicht sein.
Genau, ja. In dem zweiten Teil der Ausstellung zeigen wir einerseits historische Pestizide, die eingesetzt wurden. Und wir zeigen, was heutzutage möglich ist. Und da wird die Stickstoffkammer zum Beispiel beschrieben vom Naturhistorischen Museum, das Einfrieren von Herbarbögen und Insektensammlungen im Haus und dass auch präventiv gearbeitet wird, dass es ein Monitoring mit Insektenfallen gibt und dass man mit Dichtigkeit des Gebäudes versucht, den Eintrag von Schädlingen von außen zu reduzieren.
Vom Berliner Naturkundemuseum war vor kurzem zu hören, dass man sich wegen der aktuellen Budgetkürzungen effektive Schädlingsbekämpfung möglicherweise nicht mehr leisten kann. Übersieht die Politik, wie wichtig dieses Thema ist?
Ich glaube schon, dass das ein bisschen unter dem Radar ist von nicht nur der Politik, sondern auch den Leuten, weil auch bei uns im deutschsprachigen Raum generell nicht sehr offen über diese Thematik gesprochen wird. Aber sie ist einfach eine wichtige. Und gerade so große Gebäude, die so komplex sind, historisch, dort ist das immer relativ aufwendig, so ein IPM-Konzept umzusetzen. IPM steht für Integriertes Schädlingsmanagement. Und hier versucht man möglichst nachhaltig alle Aspekte wie Reinigung, Klima, Dichtigkeit vom Gebäude, Quarantäne, eben das Monitoring und möglichst giftfreie Bekämpfungsmethoden umzusetzen.
Hier nagt nicht nur der Zahn der Zeit, Museumskäfer, Motten, Schimmel und der Klimawandel. Die Ausstellung im Naturhistorischen Museum Wien, die ist bis zum 15. Juni zu sehen und soll anschließend auch an anderen Orten gezeigt werden. Wissen Sie schon wo?
Fix weiß ich, dass es ab Jänner 2026 im Deutschen Museum in München zu sehen wird. Und wir suchen jetzt noch nach Standorten in der Zeit nach Wien. Und ich bin schon in Gesprächen mit Häusern in Berlin und auch in Dresden. Das ist noch nicht ganz fixiert. Aber wenn ein Museum noch Interesse hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren.
Pascal Querner, Biologe mit dem Spezialgebiet Museumsschädlinge. Er hat die Wiener Ausstellung kuratiert. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Querner.
Vielen Dank. Schönen Abend noch.
Wir haben zu Beginn dieser Stunde mit dem Journalisten Deniz Yücel über die aktuelle Verhaftungswelle in der Türkei gesprochen. Das ist auch ein Thema in den gedruckten Feuilletons vom Donnerstag. Tobias Wenzel.
Er beerdigt die Demokratie, titelt Raphael Geiger in der Süddeutschen Zeitung und meint den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der seinen aussichtsreichsten Herausforderer, den Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, hat festnehmen lassen. Erdogan hat seinen Gegner angegriffen, mit der schärfsten Waffe, die er zur Verfügung hat, der Justiz. Was er auch angegriffen hat, ist seine Legitimität als Präsident, schreibt Geiger. Er mag den Frieden mit den Kurden suchen. Frieden für die ganze Türkei wird es erst geben, wenn er eines Tages nicht mehr regiert. Nicht nur Erdogan, auch die künstliche Intelligenz ist demokratiegefährdend. Genauer Deepfakes. Das behauptet jedenfalls eine Petition, die die Zeit auf der ersten Feuilletonseite abdruckt. Und zwar unter dem Bild eines Menschen, der täuschend echt aussieht, den aber die künstliche Intelligenz generiert hat. Dein Gesicht und deine Stimme gehören dir. Das Fälschen von Menschen muss verboten werden, heißt es in der Petition von Marc-Uwe Kling und mehr als 100 weiteren Menschen aus den Künsten, von Bastian Pastewka bis Sascha Stanisic. Es rollt ein Tsunami aus Fälschungen auf uns zu, der es immer schwerer macht, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, heißt es im Text. Dadurch gefährden Deepfakes und Bots unsere Demokratie, denn Demokratie braucht Vertrauen und Vertrauen braucht Wahrhaftigkeit. Die Petition ist überparteilich, richtet sich aber besonders an die Union und SPD, weil die eben gerade die Koalition aushandeln. Und da könnte man ja genau diese Forderung in den Koalitionsvertrag aufnehmen. In der Petition wird der Philosoph Daniel Dennett mit den Worten zitiert: Die gefälschten Menschen sind die gefährlichsten Artefakte in der Geschichte der Menschheit. Sie können nicht nur Ökonomien, sondern auch die menschliche Freiheit selbst zerstören. Deshalb müssten sie verboten werden. Dabei sollten die Strafen äußerst hart sein, da die Zivilisation selbst auf dem Spiel stehe. In den USA unter Trump steht die Empathie auf dem Spiel. Das hat die Bischöfin Marianne Edgar Buddy erkannt, als sie den Präsidenten nach der Amtseinführung im live übertragenen Gottesdienst um Erbarmen unter anderem für Migranten bat. Allerdings hat sie nun Peter Neumann von der Zeit verraten, habe sie zuvor mit sich gerungen. Dann kam dieser Moment, der über alles entschied. Sagst du es? Hier, jetzt, vor ihm? Habe sie gedacht. Es war dieses Flirren zwischen Mut und Zögern, die Gewissheit, dass Worte Macht haben, aber auch, dass sie den Raum halten müssen. Die Frage, ob ich es aussprechen sollte, ob es der richtige Moment war, diese stille, aber doch schreiende Wahrheit in die Kirche zu tragen. Es fühlte sich an wie eine Prüfung. Dann sagte sie die Worte zu Trump und bewies Mut. Über Mut hat Marianne Edgar Buddy gerade passenderweise ein Buch veröffentlicht. Wäre es eigentlich mutig, wenn man jetzt den USA nicht die Eier liefern würde, um die sie auch Deutschland gebeten haben? Hans Zippert jedenfalls ist zum Liefern gerne bereit und fantasiert in seiner satirischen Kolumne für die Welt, wie die transatlantische Eierhilfe effizient umgesetzt wird. Die Post will verbilligte Eieilsendungen möglich machen. Deutsche Bürger braten Spiegeleier möglichst flach aus und verschicken sie in einem speziell beschichteten Umschlag direkt ins Oval Office, schreibt Zippert. Die USA sind ohne Eier nicht lebensfähig. Das Recht zum Eiertragen in der Öffentlichkeit ist sogar in der amerikanischen Verfassung verankert.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.